Ö1, Journal um 8.
Mit Jürgen Pfaffinger im Studio, guten Morgen. Nach einem Jahr Verhandlungen hat es in der Nacht eine Einigung zur Reformpartnerschaft zwischen Bund, Ländern und Gemeinden gegeben. Wir sprechen gleich darüber, wie die Einigung ausschaut und ob es wirklich der große Reformwurf ist. Ab heute gilt die Paketabgabe für Pakete aus Nicht-EU-Ländern. Sie soll vor allem den chinesischen Billigversand treffen. Ukrainische Kriegsflüchtlinge sollen nur mehr dann Kinderbeihilfe bekommen, wenn sie auch berufstätig sind. Der oberste Gerichtshof der USA hat den Plan von Präsident Trump abgewiesen, dass in den USA geborene Menschen nicht mehr automatisch die Staatsbürgerschaft bekommen sollen. Ich spreche darüber gleich mit unserer Korrespondentin in Washington. Und bei der Fußball-WM hat es nach dem überraschenden Ausscheiden Deutschlands diesmal keine Überraschungen gegeben. Die Favoriten haben sich durchgesetzt. Zu Beginn hat jetzt Katrin Ladstätter die Wetteraussichten.
Der Juli startet heute mit heftigen Gewittern. Die historische Hitzewelle geht damit nach 2 Wochen zu Ende. In Wien und Eisenstadt im Moment 26 Grad, 23 in St. Pölten und Linz. Salzburg und Innsbruck haben 20 Grad, in Bregenz regnet es bei 20 Grad, 24 jetzt in Graz und 18 in Klagenfurt. Im Osten und Süden ist es noch eine Zeit lang sonnig und mit 30 bis 36 Grad sehr heiß. Von Vorarlberg bis Oberösterreich aber schon jetzt Regenschauer und Gewitter, die nach und nach häufiger und kräftiger werden und sich ab Mittag auf den Großteil Österreichs ausbreiten. Im Osten und Süden können die Gewitter bis in den Abend hinein heftig sein. Hagel, Sturmböen und intensiver Regen sind zu befürchten und auch nach dem Regen bläst starker Wind. In der Westhälfte heute schon unter 30 Grad, morgen am Donnerstag dann in ganz Österreich. Dazu ist es morgen windig und zeitweise sonnig. Regen ist morgen nur mehr vereinzelt dabei.
Ein Jahr lang haben Bund, Länder und Gemeinden über die sogenannte Reformpartnerschaft verhandelt, die eine grundlegende Staatsreform bringen soll. Und heute um kurz nach 12:30 in der Nacht hat man sich nach einer 13-stündigen Verhandlungsrunde geeinigt. Die Regierungsspitzen mit Bundeskanzler Stocker, ÖVP, Vizekanzler Babler, SPÖ und Außenministerin Meindl-Reisinger, NEOS, zeigen sich danach hörbar erleichtert und zufrieden.
Ich stehe hier voller Stolz, das lässt sich herzeigen, das ist eine große Veränderung, vor allem für die Menschen.
Es ist auch völlig normal, dass es hitzige Verhandlungen sind, aber was uns auszeichnet ist, dass das die Basis auch war, diese Leidenschaft, das Land nach vorne zu bringen in wesentlichen Bereichen.
So weit waren wir noch nie. Das, was heute am Tisch liegt, ist meines Erachtens wirklich ein riesengroßer Schritt in Richtung Modernisierung des Landes.
Und bei mir im Studio ist jetzt Katja Arthofer aus unserer Innenpolitik-Redaktion. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Katja, ist das ein riesengroßer Schritt, wie die NEOS-Chefin sagt, die zersplitterten Zuständigkeiten zwischen Bund und Ländern in einem so kleinen Land wie Österreich gelten ja immer schon als der große Hemmschuh. Wird sich da jetzt mit dieser Reformpartnerschaft wirklich etwas ändern?
Es wird sich etwas ändern, aber wird sich grundlegend etwas ändern? Also so eine wirklich große Verwaltungsreform, wo Zuständigkeiten in großem Stil verschoben werden, jemand Macht abgibt, vielleicht an den anderen Bereichen dazu bekommt, das sehe ich in einem ersten Blick bei diesem 11-seitigen Papier nicht. Und zwar in keinem der Bereiche, dass es wirklich sozusagen den Stempel ganz große Veränderung verdient.
Der schwierigste und umstrittenste Teil bei diesen monatelangen Verhandlungen war ja die Zuständigkeit im Gesundheitsbereich. Worauf hat man sich da jetzt geeinigt?
Dass es deutlich mehr Primärversorgungszentren geben soll. Im Moment stehen wir da bei etwa 130, 40 österreichweit, allerdings mit einem deutlichen Ost-West-Gefälle. Im Westen gibt es deutlich weniger. Und aus diesen jetzt circa 130 Zentren mit diesen Hausärztinnen und Hausärzten und anderen Gesundheitsberufen, längeren Öffnungszeiten, da soll es österreichweit künftig 600 oder mehr werden, diese Zentren also wirklich flächendeckend geben in Zukunft. Das kann aber natürlich nicht von heute auf morgen passieren. Das ist Zukunftsmusik, das wird noch Jahre dauern, bis soweit ist, schätze ich. Und zusätzlich, da soll es künftig auch solche Gesundheitszentren mit Fachärztinnen und Ärzten geben. Gerade im ländlichen Bereich ist es ja sehr schwer, überhaupt eine Kassengynäkologin, einen Kassenkardiologen zu finden. Und dem soll jetzt durch neue Zentren österreichweit entgegengewirkt werden. Auch das wird aber definitiv noch dauern. Und das ist auch der Punkt. Diese Facharztzentren, so war es bei der Pressekonferenz jedenfalls, und eben als einziger Bereich, wo man wirklich versucht, diese alten Strukturen, diese Trennung am Bund, Länder, Krankenkassen wirklich aufzuheben. Kanzler Stocker von der ÖVP sagt dazu:
Es wird Planung und Steuerung geben, die verbindlich ist, aus einer Hand. Es wird auch eine Finanzierung in einem Teilbereich bei den Fachärztezentren schon aus einer Hand geben. Und wir haben sohin auch hier einen wichtigen Schritt gesetzt, um zu zeigen, dass wir Reformen nicht nur ankündigen, sondern tatsächlich auch in Angriff nehmen und umsetzen.
Sonst steht in dem Papier, dass die Mittel stärker an der Leistung orientiert werden sollen oder dass es gemeinsam einen Einkauf geben soll, wo sinnvoll. Also das heißt, eine grundlegende Änderung ist das nicht. Es soll 1450 ausgebaut werden, das haben wir erwartet, und mehr insgesamt digitalisiert werden. Vizekanzler Babler von der SPÖ sagt da:
Ganz bildlich gesprochen, das soll dazu führen, dass diese Bilder, die wir kennen und die wir auch aus unseren Lebensrealitäten auch an uns herangetragen bekommen oder selber erlebt haben, dass man mit dem Bildersackerl mit einer Vielzahl von Attesten von Arzt zu Arzt rennen muss, in Zukunft nicht mehr existent sein wollen.
Aber einen wirklich großen Wurf, wirkliche Veränderungen, diese Mehrgleisigkeiten und die Reibungsverluste beenden würden, den sehe ich jedenfalls im Bereich Gesundheit nicht.
Wie schaut denn die Einigung in den anderen großen Reformbereichen Bildung, Energie und Verwaltung aus?
Ja, bei der Verwaltung, da geht es ganz allgemein in dem Papier um weitere Vereinfachungen. Bundesweit einheitlich werden soll, das kann man rauslesen, der Jugendschutz, das steht im Moment aber auch als eben Überschrift drin, da bin ich schon sehr gespannt, weil daran sind Regierungen gescheitert, seit ich denken kann. Ja, und bei der Bildung, da soll es mehr Schulautonomie geben und bundesweit einheitliche Kriterien für die Elementarpädagogik, also die Kindergärten, Beate Meinl-Reisinger, Parteichefin der NEOS, sagt:
Weil wir endlich dort ansetzen, wo wirklich die Wurzeln des Bildungserfolgs gelegt werden, nämlich im Kindergarten bei der Elementarpädagogik. Zum ersten Mal wird es möglich sein, mit der Bundeskompetenz einen echten Bildungsrahmen, Qualitätsplan für ganz Österreich zu entwickeln.
Und für Schulen soll es, steht in dem Papier, Personal aus einer Hand geben. Das hieße, dass die Bundeslehrer künftig auch über die, also in den Gymnasien zum Beispiel, dass die künftig auch über die Bildungsdirektionen gelenkt und eingesetzt werden. Und das könnte dann sogar eine Veränderung in dem Bereich sein. Also auch da in dem Bereich einen ganz großen Wurf, dass wirklich alles sozusagen vereinheitlicht würde, sehe ich auch in dem Bereich nicht, sondern mehr Schulautonomie und eben gleiche Gruppengrößen bei den Kindergärten.
Katja Hartofer aus unserer Innenpolitikredaktion war das. Vielen Dank für die Analyse.
Sehr gerne.
Der heutige 1. Juli bringt einige Änderungen. So gilt ab jetzt die verringerte Mehrwertsteuer für bestimmte Lebensmittel. Und die EU-weite Paketabgabe ist in Kraft. Für Pakete aus Nicht-EU-Ländern muss jetzt eine Gebühr von mindestens 3 Euro bezahlt werden. Und das zielt vor allem auf den Billigversandhandel aus China ab, um die Paketflut durch Shein und Temu einzudämmen, berichtet aus Brüssel Johannes Perterer.
Die Europäische Union legt ab heute eine härtere Gangart gegenüber China ein, mit einem Pauschalzoll von mindestens 3 Euro auf Pakete unter 150 Euro, die aus Drittländern in die EU kommen. Nach Angaben der EU-Kommission hat sich die Menge kleiner Pakete, die in die EU eingeführt werden, von 2022 bis 2024 jedes Jahr verdoppelt. 2024 gelangten 4,6 Milliarden solcher Pakete auf den EU-Markt. Das sind 12 Millionen pro Tag. Im Vorjahr waren es rund 5,9 Milliarden. Dazu EU-Handelskommissar Maroš Šefčovič nach einem Treffen mit seinem chinesischen Amtskollegen am Montag: Mein Ziel ist es, die Handelsbeziehungen zwischen der EU und China auszugleichen. Die Kluft weitet sich. Chinas Exporte in die EU steigen weiterhin, während unser Marktanteil in China sinkt. Dieser Trend ist nicht nachhaltig, das so zu belassen. Ist keine Option.
And this trend is not sustainable, and the status quo is not an option.
Der Pauschalzoll von 3 Euro gilt jedoch nicht pro Paket, sondern pro Warengruppe. Das bedeutet, dass für ein Paket, in dem mehrere Warengruppen drin sind, dementsprechend ein Vielfaches des Zolls eingehoben wird.
Geflüchtete aus der Ukraine sollen künftig nur mehr dann Kinderbeihilfe bekommen, wenn sie bereits berufstätig sind. Der Gesetzesentwurf dafür ist derzeit in Begutachtung. 30.000 Ukrainerinnen und Ukrainer arbeiten bereits. Das Vorhaben trifft in etwa 10.000 Familien, wo die Eltern bzw. die Mütter beim AMS gemeldet, aber noch in Ausbildung sind und Grundversorgung beziehen. Andrea Candiola-Kimmel hat eine Familie besucht.
Seit 4 Jahren lebt Lia Cevarda in Österreich, mittlerweile in einer kleinen Privatwohnung in Mödling. Ihr Mann ist in der Ukraine, sie kümmert sich alleine um die beiden Söhne, die in Mödling Volksschule und Kindergarten besuchen. Doch ab 1. Juli verliert die Familie die Kinderbeihilfe. Lia Cevarda ist verzweifelt.
Grundversorgung besteht aus 880 Euro. Das ist nicht genug für unser Leben.
Für Wohnung, Heizung und die Kinder hat sie Fixkosten von etwa 800 Euro. Dreimal in der Woche besucht Lia Cevarda den Deutschkurs. Sie benötigt den Abschluss, damit sie dann ihrem eigentlichen Beruf nachgehen kann als Englischlehrerin.
Ich brauche noch ein halbes Jahr zum Lernen und dann könnte ich Arbeitsstelle suchen.
Doch jetzt ändert sich alles. Die Mutter ist ratlos.
Sollen wir andere Wohnung suchen, irgendwo umziehen mit Kindern. Kinder sollen aus Kindergarten, aus der Schule gehen. Ich muss meinen Deutschkurs abbrechen.
30.000 Ukrainerinnen und Ukrainer sind bereits in der Arbeitswelt angekommen. Sie bekommen weiterhin Familienbeihilfe, wenn sie Kinder haben. Etwa 10.000 sind von der Regelung betroffen, jene, die beim AMS gemeldet, aber derzeit in Schulung sind und noch Grundversorgung beziehen. Andreas Achreiner, Geschäftsführer der Bundesbetreuungsagentur.
Menschen brauchen eine Zeit, dass sie ankommen. Und ich muss auch den Menschen die Möglichkeit geben, in den Arbeitsmarkt zu kommen. 30.000 haben das schon geschafft. Wir reden hier hauptsächlich von alleinerziehenden Frauen, die jetzt in Ausbildungsmaßnahmen sind.
Aus dem Integrationsministerium heißt es dazu, der Gesetzesentwurf sehe vor, den Doppelbezug von Grundversorgung und Familienbeihilfe zu beenden. Das sieht Achreiner anders.
Wir setzen ein Zeichen, dass uns Integration nichts wert ist. Und das auf dem Rücken eigentlich der Ärmsten, die Kinder, die am Ende des Tages übrig bleiben, die aus ihrem Umfeld vielleicht sogar rausgerissen werden.
Und obendrein komme es uns teuer. Die Rückkehr in ein organisiertes Quartier würde österreichweit mehr kosten als die Familienbeihilfe. Lia Cevarda wird vermutlich dennoch nichts anderes übrig bleiben.
US-Präsident Trump muss beim Supreme Court, dem obersten Gerichtshof der USA, eine weitere schwere Niederlage hinnehmen. Trump wollte die traditionelle US-Regel aufheben, wonach alle Menschen, die in den USA geboren werden, automatisch auch die US-Staatsbürgerschaft haben. Das Höchstgericht hat das aber für rechtswidrig erklärt. Und ich bin jetzt mit unserer USA-Korrespondentin Barbara Wolschek verbunden. Hallo nach Washington.
Einen schönen guten Tag.
Barbara, die Entscheidung gilt als eine der schwersten Niederlagen für Trump. Was bedeutet das für ihn?
Es ist eine schwere Niederlage. Sie war allerdings auch erwartbar, auch für Donald Trump. Man rüttelt hier an einem Selbstverständnis des Landes und weder das Gericht und auch nicht die Mehrheit der Menschen sind jetzt bereit, diesen Grundsatz, also dieses Recht auf Staatsbürgerschaft bei Geburt aufzugeben. Aber es war eine erstaunlich knappe Mehrheit hier im Supreme Court, die dagegen gestimmt hat. Es waren 6-3. Von diesen 6 Richtern hat einer im Wesentlichen eine Empfehlung abgegeben, dass sich jetzt doch der Kongress damit befassen soll, dass jetzt der Kongress aktiv werden soll. Es wird sich im Kongress keine Mehrheit finden, dieses Recht, diesen Grundsatz jetzt aufzuheben. Jetzt nicht. Aber ich bin mir nicht sicher, ob die Entscheidung des obersten Gerichts mit einem neuen Fall vielleicht in 10 Jahren wieder so ausgehen würde.
Der Supreme Court ist ja mehrheitlich mit von Trumps selbst ernannten Mitgliedern besetzt. Es sind konservative und durchaus Trump-freundliche Mitglieder. Warum haben Sie trotzdem in der so wichtigen Frage gegen Trump entschieden?
Ja, die Richterinnen und Richter berufen sich hier ganz konkret auf den Text der Verfassung. Sie sagen, dieser Text zeigt, dass es eben die Absicht der Verfasser war, dieses Recht auf Staatsbürgerschaft bei Geburt ohne Wenn und Aber zuzusprechen. Das heißt, ohne Einschränkungen. wie zum Beispiel die Eltern dieses Kindes sind nur vorübergehend oder sie sind nicht rechtmäßig im Land. Sie halten sich hier ganz konkret an den Text der Verfassung. Und schließlich in vielen Fällen hat dieser Supreme Court für Trump entschieden. Und eine dieser Entscheidungen, die sticht hier besonders heraus, nämlich die, dass der Präsident künftig leitende Angestellte von der Behörde entlassen kann. Und zwar wann immer er will und wann immer es ihm passt. Und man muss sich das vorstellen, Behörden, die absichtlich als unparteiisch organisiert sind, wie zum Beispiel eine Wettbewerbsbehörde, die eben niemanden Vorteile verschaffen soll. Und auch ganz viele andere Behörden, die prüfen, die kontrollieren, die also letztlich für das Wohl der Menschen da sind, die werden künftig geleitet werden von Personen, die auf Regierungslinie sind. Und noch ein Satz dazu, wenn eines Tages dann ein Präsident oder eine Präsidentin der Demokraten regiert, dann kann er oder sie all das wieder umdrehen. Und das heißt, es wird parteiisch. Und das ist genau das, was man eigentlich verhindern wollte.
Das Höchstgericht hat allerdings, wie wir gestern früh berichtet haben, in einem anderen Punkt Trump eine weitere Niederlage beschert. Sein Versuch, die ihm unliebsame Lisa Cook als Gouverneursratsmitglied der US-Notenbank Fed abzusetzen, ist vom Höchstgericht abgewiesen worden. Wie ist denn jetzt nach dieser Serie von Entscheidungen des Supreme Court die Bilanz für Trump?
Der Präsident hat in zwei entscheidenden Fällen verloren, nämlich im Fall des Geburtsrechts auf Staatsbürgerschaft und im Fall der amerikanischen Notenbank, wo er nicht einfach Gouverneursräte sozusagen nach persönlichem Gutdünken austauschen kann. Aber im Summe ist die Bilanz für ihn positiv. Das oberste Gericht hat in Dutzenden Fällen für ihn entschieden und insbesondere dort, wo es um die Ausweitung seiner Macht geht. Das ist ein ganz stark konservativ geprägtes oberstes Gericht, das einen Präsidenten stärkt, insbesondere wenn dieser Präsident Republikaner ist.
Unsere Korrespondentin Barbara Wolczek in Washington war das. Vielen Dank.
Danke. Guten Tag.
Und jetzt schauen wir noch zur Fußball-WM. Da hat es im Gegensatz zu gestern und dem Ausscheiden Deutschlands keine großen Überraschungen gegeben. Frankreich, Norwegen und Mexiko haben mit ihren Leistungen überzeugen können und sind weiter. Aus den USA berichtet Martin Lang.
Les Bleus spielen groß auf, lassen den Schweden beim 3-0 kaum eine Chance. Mbappé trifft zweimal, hat jetzt 6 WM-Tore, gleich viel wie Messi. Aber vom WM-Titel will Mbappé nichts hören. Nein. Das Ziel ist einfach, bis zum 19. Juli durchzuhalten, Etappe für Etappe. Außerdem wird Leo weitere Tore schießen. Und den Torschützenkönig mache ich mir keine Gedanken. Ich achte mehr auf die Gegner und dass wir unserem Ziel, dem Finale, näher kommen. Norwegen ist im Achtelfinale mit 2-1 gegen Elfenbeinküste dank Haalands Siegestor und dann folgt die Wikinger-Ruder-Einlage mit Fans und Erling Haaland. Total verrückt, echt der Wahnsinn, es fing als Kleinigkeit in Norwegen an, jetzt ist es weltweit bekannt. Ohne Gegentor kommt Mexiko ins Achtelfinale nach einem 2-0 gegen Ecuador.
Und weiter geht's jetzt im Nachrichtenstudio. Christina Greunz hat den Meldungsüberblick für Sie.
Rund eine Woche nach dem Erdbeben in Venezuela konnte ein Dreijähriger aus den Trümmern eines Hauses in Caracas gerettet werden. Der Bub befindet sich mittlerweile im Spital. Auch ein 44-Jähriger konnte befreit werden. Der Mann war unter einem Einkaufszentrum in einer Küstenstadt verschüttet und wurde über einen Schlauch mit Wasser versorgt, wie Rettungskräfte mitteilten. Zahlreiche Menschen werden noch vermisst. Die Zahl der Toten ist inzwischen auf fast 2000 gestiegen. Irland übernimmt ab heute die turnusmäßige EU-Ratspräsidentschaft von Zypern. Das Land hat für 6 Monate den Vorsitz inne und ist dafür verantwortlich, Kompromisse zwischen den 27 Mitgliedsländern auszuhandeln. Zum Auftakt der Ratspräsidentschaft reisen die EU-Kommissare und Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen nach Dublin. Das Privatvermögen von US-Präsident Trump hat sich in den vergangenen 2 Jahren fast verdreifacht, und zwar von 2,3 auf 6,5 Milliarden US-Dollar. Das berichtet das Forbes Magazine und beruft sich auf aktuell veröffentlichte Daten zu Trumps Einkünften. Hauptgrund für den enormen Anstieg sind die Geschäfte des US-Präsidenten mit Kryptowährung. Die Europäische Union setzt nun ihre Zollvereinbarung mit US-Präsident Trump aus dem vergangenen Jahr um. Ab sofort fallen europäische Zölle auf US-Industrieprodukte weg. Die EU hält damit eine von Trump gesetzte Frist am 4. Juli ein. In Köln ist gestern eine 125 Kilogramm schwere Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft worden. Nach Angaben der Stadt waren rund 700 Menschen Davon betroffen mussten ihre Wohnungen verlassen. Die Bombe von US-Bauart war bei Bauarbeiten im Stadtteil Rodenkirchen gefunden worden und musste umgehend entschärft werden. Wer den Kölner Dom von innen sehen will, muss ab heute 12 Euro Eintritt bezahlen. Damit sollen die gestiegenen Kosten etwa für den Schutz des Denkmals gedeckt werden, wie das Domkapitel mitteilt. Ausnahmen gibt es unter anderem für Gottesdienstbesucher sowie Kinder unter 13 Jahren. Das Wetter im Osten und Süden zunächst noch sonnig und sehr heiß, von Westen her aber nach und nach Regenschau und Gewitter, dabei Unwettergefahr. Starker Westwind kommt auf von West nach Ost, 19 bis 36 Grad.
Und das war's vom Team des Morgenjournals. Wilhelm Wimmer, Technik, Paul Schiefer, Regie und Jürgen Pfaffinger, Mikrofon, bedanken sich für Ihr Interesse und wünschen einen guten Start in den Juli.